Es geht weiter mit dem Nachmittagsprogramm. Wir sind noch immer bei der Privacy Week am Tag 4 im Volkskundemuseum in Wien. Und jetzt wird es literarisch. Ich habe das große Glück, ankündigen zu können, die Claudia Zotzmann-Koch und den Wolfgang Tischer. Die Claudia Zotzmann-Koch ist Magistra der englischen Literatur sowie der Philosophie und Krimi-Autorin. Sie bringt also in ihrer Freizeit gelegentlich Leute um, zum Glück nur am Papier. Podcasterin, bezeichnet sich selbst als Berufsnerd. Ich kann das durchaus bestätigen. Und ist auch natürlich auch im Chaos Computer Club Wien aktiv, der diese Veranstaltung hier macht. Der Wolfgang Tischer ist Journalist und Literaturkritiker. Wenn wir sehen, wie kritisch die Literatur heute beäugt wird. Und natürlich auch der Herausgeber des literaturcafé.de, solltet ihr euch nach der Veranstaltung dann auch mal zu Gemüte führen. Und damit viel Spaß, herzlich willkommen Claudia und Wolfgang.
Dankeschön. Das ist unser erster gemeinsamer Versuch. Im Mai warst du, glaube ich, hier in Wien. Und da bist du irgendwie nicht drum rumgekommen, von dieser Veranstaltung zu erfahren. Und da haben wir dann irgendwie so relativ spontan und vollmundig im Podcast gesagt, wir machen zusammen hier einen Talk.
Genau, und wir haben uns überlegt, natürlich, es war ein Seminar zum Thema Self-Publishing. Da kriegt man als Self-Publisher ja durchaus auch Daten von seinen Lesern. Und unsere Idee ist es hier in diesem Talk und im Stream, wir haben uns gedacht, Lesen ist ja eigentlich auch sehr privat. Normalerweise, ich kann anonym in eine Buchhandlung gehen, ich kann lesen, niemand erfährt genau was und wann ich lese. Aber mit dem Aufkommen natürlich digitaler Lesegeräte hat sich das geändert. Und wir wollen jetzt mal alles so ein bisschen brainstormartig zusammensammeln. Wo treten Daten auf, die die Leser betreffen, die die Online-Buchshops und Offline-Buchhandlungen betreffen, die die Autoren betreffen und die die Verlage betreffen? Was ist gut, was ist schlecht? Das wollen wir alles ein bisschen so erläutern und erörtern. Es geht uns, das ist uns auch wichtig, nicht um die Fragestellung, sind E-Reader per se schlecht? Ist das Lesen auf Papier schöner, haptischer, riechen Bücher besser? Also diese Diskussion wollen wir nicht führen, sondern wir wollen uns konzentrieren tatsächlich auf Daten. Und das müssen wir auch noch sagen, es geht uns hier nicht darum, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, weil wir davon ausgehen, wenn Daten da sind, werden die sicherlich von Firmen irgendwo genutzt, egal ob es erlaubt ist oder nicht. Und es gibt natürlich für uns den schönen Punkt, dass natürlich nicht viel bekannt ist. Keiner der großen Online-Shops wird natürlich sagen, welche Daten genau erhoben werden und was damit auch passiert und für welche Zwecke das passiert. Aber wir wissen doch schon ziemlich genau anhand auch anderer Dinge, wo Daten fließen. Und ja, das haben wir einfach mal zusammengestellt und werden wir euch hier berichten.
Genau.
Du wirst ein bisschen auch immer so die Autoren- oder Autorinnenperspektive einnehmen und dann auch im zweiten Kapitel, wenn wir haben uns gedacht, wir machen drei Kapitel, wenn wir schon hier über Bücher und das Digitale sprechen.
Gibt's
dann wollen
eine andere Aufteilung? Außer in Kapitel? Es gibt ja eine andere? Echt?
Na, du kannst es auch ohne Kapitel machen. Abschnitte. Aber wir machen drei Kapitel. Über Buchhändler, Lesegeräte und Daten, über Leser, Autoren und Daten und dann als Kapitel 3 so ein bisschen auch als gerne als Diskussion, wie öffentlich muss ich als Autor mittlerweile sein? Denn auch da stellen wir fest, im Autorenbereich und gerade auch das, durch das Self-Publishing entsteht dort auch so etwas durchaus wie bei YouTube, dass die Autoren eben den Lesern durchaus näher sein müssen. So, und da gehen wir das einfach jetzt mal durch und blicken mal auf Buchhändler, Lesegeräte und Daten. Zunächst mal tatsächlich auf die Lesegeräte. Da hat man zumindest insoweit verlässliche Daten, beziehungsweise dass es zwei Hauptplattformen, große Hauptplattformen gibt hier im deutschsprachigen Reich, deutschsprachigen Bereich. Mit Österreich bin ich noch nicht so ganz durch. Tolino und Kindle.
Das sind die zwei.
Du hast ein...
It's bigger on the inside.
Ja, du hast ein was ist das?
in dem Fall ist es tatsächlich ein Kindle, aber ein alter. Also ja. Wir hätten im Zweifelsfall ein Demonstrationsobjekt vor Ort.
Also das sind die beiden Geräte, die den Markt hier im deutschsprachigen Bereich dominieren. Das kann man sicherlich so sagen. Es ist eigentlich sehr schön. Bislang war es immer nur Amazon. 2011 kam Amazon mit dem Kindle Reader auf den Markt. Dann hat man gesagt, Amazon ist hier wirklich so die fast der einzige Reader, aber dann kam Tolino, was im Grunde sehr schön war, weil es war ein Zusammenschluss tatsächlich von eigentlich konkurrierenden Buchhandelsketten, die gesagt haben, wir müssen Amazon und dem Kindle etwas entgegensetzen. Es kam dann Tolino auf den Markt, Thalia, Hugendubel, Weltbild, mittlerweile Osiander, die Meyersche Buchhandlung stecken dahinter. Das war auch kartellrechtlich natürlich auszuloten, dass diese konkurrierenden Unternehmen eine Hardware-Plattform Tolino schaffen, um damit Amazon Paroli zu bieten, was ganz gut gelungen ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, die, und wie immer bei Zahlen, in dem Fall Tolino veröffentlicht hat 2014. Das sind die mir zuletzt bekannten Zahlen, die insoweit belegen und zeigen, dass diese beiden Reader sich fast, je nachdem, 80-90%, wenn man an verkauft oder gekauften E-Books das Ganze misst, das sind hier die Daten, des Marktes hier einnehmen. Das heißt, all die anderen Reader oder Plattformen, die es vielleicht auch noch gibt, wir haben natürlich Apple mit dem iBook Store, wir haben Google, spielen offensichtlich hier im deutschsprachigen Bereich nicht ganz so eine große Rolle. Nun muss man allerdings leider auch hier schon wieder beim Thema Daten erwähnen, wir werden das in Amazon macht natürlich sehr viel. Amazon trauen wir alles zu. Amazon erhebt sehr viele Daten. Bei Tolino ist es sicherlich auch nicht anders. Bislang war aber das Schöne, dass man sagen konnte, wir haben die Amazon, den amerikanischen Konzern, und wir haben Tolino. Das ist hier sozusagen ein Bereich Deutschland, vielleicht auch die Daten auf deutschen Server. Da wird es aber schon wieder kritisch. Nun ist aber so, bislang hat die Deutsche Telekom diese Hardware und auch die Software verantwortet bis Anfang dieses Jahres. Dann gab es da eine Änderung und jetzt kann man leider nicht mehr sagen, dass es sozusagen hier auch ein, wenn man so will, europäisches Produkt ist. Mittlerweile ist Hardware und Software gekauft worden, also abgekauft worden von dem Unternehmen Kobo, das hier in Deutschland nur einen Marktanteil im Reader-Bereich von 5% hatte. Die stecken jetzt und demnächst hinter der Hardware und der Software. Und Kobo wiederum gehört zum japanischen Rakuten-Konzern, sodass wir jetzt leider nicht mehr den Fall haben, dass wir sagen können, boah, das ist hier ein Gegenentwurf zu Amazon, denn jetzt haben wir doch im Grunde genommen eigentlich amerikanischer Konzern gegen japanischen Konzern, was hier Hard- und Software betrifft. Natürlich beteuern die deutschen Buchhändler, die auch in dieser Tolino-Allianz stecken, dass das natürlich trotzdem hier alles sich nicht groß was ändert. Meine persönliche Einschätzung ist aber, Kobo ist natürlich ein Konzern, ein Unternehmen, wird genauso auswerten und ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass Kobo natürlich mehr weiß und mehr auswerten wird, als auch den deutschen Buchhandelsketten zur Verfügung gestellt wird. Man sieht anhand solcher schönen Meldungen, die diese immer gerne rausgeben, diese Unternehmen, 2015 hat Kobo zum Beispiel so in der Presse immer einen netten Vergleich gemacht, welche Bücher wurden gekauft und welche tatsächlich gelesen und hahaha, diese Angeber, die kaufen und lesen nicht, ist immer eine schöne Meldung, aber im Grunde steckt dahinter, wir wissen, was du letzten Sommer gelesen hast, beziehungsweise was du nicht gelesen hast. Und Kobo hat auch gesagt, Tolino bleibt als Marke hier für Deutschland, weil die Deutschen und die Österreicher ja auch bei Thalia kennen zwar diese Marke, aber im Grunde genommen wird sich das sicherlich hardwaremäßig vereinheitlichen, softwaremäßig vereinheitlichen. Anders würde so ein weltweiter Konzern wie Rakuten das auch gar nicht handhaben. Also das muss man einfach leider sagen, dass diese schöne dieser Gegenentwurf zu Amazon sich auch ein bisschen dadurch aufgelöst hat. Also anhand solcher Meldungen sieht man immer, es wird sehr viel erhoben. Und wenn wir natürlich schon allein surfen auf den Portalen von Amazon beziehungsweise auch von den Unternehmen, dann wissen wir natürlich alle, werden die Daten erhoben. Wir sind noch gar nicht Kunde dort, aber anhand von Cookies und anderen Daten wird schon unser Surfprofil natürlich erhoben. Wenn wir ein zweites Mal auf die Website kommen, werden uns schon die Bücher eventuell wieder vorgeschlagen, die wir beim letzten Mal auch nur angeschaut haben. Das sind die fast schon üblichen Dinge, die in den Shops passieren. Man weiß, was ich gekauft habe, wonach ich gesucht habe, was ich auch dann auch tatsächlich mehrfach kaufe, auch vielleicht mehrfach anschaue, bevor ich es kaufe, sehr interessantes Verhalten. Und Amazon macht es ja immer, deswegen wird Amazon, wenn wir es häufig nennen, da sieht man sehr gut, dass einem sofort auch das wieder vorgeschlagen wird, was man beim letzten Mal besucht hat.
Allerdings halt auch nicht nur bei Amazon, sondern eigentlich auch plattformübergreifend, weil die Daten halt auch zwischenzeitlich mal gematcht werden von Cookies von verschiedenen Plattformen. Also selbst wenn man halt auf, keine Ahnung was, Humanik oder sonst wo halt sich ein paar Schuhe anguckt, kann es sein, dass man dieselben eben auf Amazon eben auch wieder vorgeschlagen kriegt. Also das matcht halt in der Zwischenzeit ein paar Mal. Also das ist alles auch nichts Neues.
Durch eventuell auch eingebundene Widgets oder wenn andere am Amazon-Partnerprogramm teilnehmen, werden natürlich auch Surf-Profile von diesen Websites herangezogen, wenn ich wieder den Shop besuche. Also das ist fast schon so die übliche Mechanik. Natürlich gibt es immer Unschärfen und wird es natürlich auch dann problematisch, was ist, wenn ich nach Geburtstagsgeschenken für jemanden suche oder wenn mich eine entfernte Tante anruft und sagt, oh, ich habe da ein Leiden, kannst du mal gucken, gibt es da Bücher oder sonst wie, und man guckt dort. Das ist natürlich eine Unschärfe, die es gibt. Und problematisch ist es nicht nur, wenn es jetzt um Romane geht. Ich meine, wenn man weiß, dass ich Krimis lese, ist eine Sache. Aber gerade wenn ich natürlich irgendwie gerade Erziehungsprobleme bei meinen Kindern habe und danach suche nach Fach- und Sachbüchern, dann wird es natürlich auch für die Händler noch viel persönlicher und privater, was also an die Daten geht.
Randnotiz, es gibt für Krimi-Autoren, gab es mal irgendwann so ein T-Shirt oder eine Tasse oder sowas, never mind my browser history, I'm an author, not a psychopath. Da ist die Unschärfe dann jetzt mal so aus Autorenperspektive noch ein Ticken größer. Also ich glaube, von Krimi-Autoren haben jetzt, glaube ich, alle Bombenbau, diverse Giftpflanzen und so weiter, alles schon mal recherchiert. Also da kriegt man dann irgendwie auch so sehr interessante Dinge angezeigt.
Und auch nochmal bewusst machen, ne, was alles, vor allen Dingen, du hast gesagt, es gibt übergreifend. Bei der Tolino-Plattform ist es natürlich nach wie vor so, dass dahinter nicht ein Unternehmen steckt, sondern mehrere, die werden in der Tat die Daten nicht unbedingt austauschen, denn die Plattform ist zwar gemeinsame Hardware, aber wo werden welche Bücher gekauft, ob jetzt auf Thalia oder Hugendubel, da ist sicherlich eine strikte Trennung, das ist bei Amazon nicht so.
Ist zumindest zu erwarten, weil es ja konkurrierende Unternehmen sind.
Und man muss sich auch nochmal klar machen, zu Amazon gehört Goodreads, das ist die weltweit am häufigsten verbreitete Diskussionsplattform über Bücher, wo es auch um mein zu Büchern geht, hier auch wiederum Deutschland, Österreich noch nicht so sehr verbreitet, kann zwar hier genutzt werden, aber hat noch keine deutschsprachige Oberfläche, aber das wird kommen. In den USA ist Goodreads mittlerweile schon in die Reader eingebaut und dann passiert auf den Readern sehr viel und auch solche Plattformen im Übrigen wie die IMDb, die Internet Movie Database, gehören zu Amazon. Also auch das muss man sich immer wieder klar machen, bewusst machen, was mittlerweile alles zu Amazon gehört. Und dann macht man sich noch klar, Alexa gehört zu Amazon, Sprachprofile werden gesammelt, sozusagen auch Gefühle, mit welchen Intentionen ich was sage, werden gesammelt. Wir haben die Streamingdienste, wir haben Buchverleihdienste. Amazon verfügt sicherlich über eine Vielzahl an Daten, die die anderen so vielleicht noch nicht haben, obwohl sie potenziell auch erheben können.
Mobil-Apps. Amazon hat auch diverse Mobil-Apps, die dann natürlich auch entsprechend die Daten von den jeweiligen Smartphones und so weiter oder Tablets eben auch noch dazu bekommen. Es wird halt dadurch auch nochmal angereichert.
Da kommen wir zu dem Themenblock, über den wir uns sicherlich auch immer wieder bewusst werden, weil einerseits ist es ja gerade zum Beispiel sehr schön, wenn ich auf dem Kindle lese, auf meinem Nachttisch, ich lege das Gerät weg, es ist ja im WLAN, wenn ich es ausmache, synchronisiert es sich und wenn ich dann unterwegs bin und hier mein iPhone rausziehe, dann kann ich sofort unterwegs dort weiterlesen, es ist ja ebenfalls mobil verbunden, das heißt, es wird wunderbar komfortabel und da wissen wir natürlich ganz klar, es wird hier auf den Geräten selbst, und das ist jetzt egal, ob auf einem Tolino-Gerät oder bei Amazon, also immer mit protokolliert, wann lese ich was, wie viele Seiten, was überblättere ich eventuell, was genau interessiert mich in Fachbüchern, wann lese ich.
Was marke ich an, was, da kriegt man dann auch die Vorschläge, was hat wer anderer schon markiert im selben Buch.
Also da gibt es tatsächlich, gucken wir mal, ich springe mal ein bisschen durch. Ich habe einen Screenshot, wo man das sieht, wer es zum Beispiel nicht sieht. Hier sieht man, man kann zum Beispiel innerhalb eines Buches ja aufrufen. Das ist zwar insofern anonymisiert, aber man sieht, wie viele andere Nutzer haben welche Daten markiert, und das wird mir auch beim Lesen direkt angezeigt, sodass ich gleich sehe, Dankeschön, was, dass 25 Leute diese Textpassage hier wichtig fanden oder 22 fanden diese Textpassage wichtig. Das macht vor allen Dingen Amazon, bei Tolino ist es so offensichtlich noch nicht. Auch das gibt natürlich klare Erkenntnisse und Aussagen. Dann weiß natürlich Amazon und Tolino, wo ich lese, anhand der IP-Nummer des WLANs oder des Mobilnetzes, wenn ich einen entsprechenden Reader oder eine App habe. Also auch das wird mitprotokolliert. Ob ich im Urlaub bin zum Beispiel, ist dadurch sicherlich erkennbar, und welche Bücher ich bevorzugt dann eben im Urlaub lese.
Gegebenenfalls natürlich auch noch Bewegungsprofile, wenn man jetzt beispielsweise ein offenes WLAN in einem Zug benutzt oder so. Also dass sich der Reader dann halt auch noch bewegt von A nach B und wie schnell, und das kann halt wahrscheinlich auch alles noch ausgewertet werden.
Und sehr interessant sieht man auch wieder, wonach wertet Amazon genau aus, wenn man mitbekommt, bei Self-Publishern gab es Problem. Amazon erlaubt ja, wie neuerdings ja auch Tolino, ein digitales Ausleihen auch von Büchern. Und Self-Publisher werden bezahlt oder wurden bezahlt, muss man sagen, nach verliehenen digitalen Exemplaren, wurde über das Amazon DRM gemacht, sodass sich die Self-Publisher, die ja immer sehr findig sind, gesagt haben, oh, wir schließen uns zusammen, wir leihen gegenseitig immer unsere Bücher aus, da kommen immer so Summen zusammen. Die Bücher wurden nie gelesen, und Amazon sagt, nee, so wollen wir das nicht haben. Und jetzt wird tatsächlich die Ausleihe von digitalen Büchern nicht mehr nach Stückzahlen vergütet, sondern nach gelesenen digitalen Seiten. Amazon hat da auch einen genauen Wert eingeführt, KENPC, Kindle Edition Normalized Page Count, um, egal wie das Buch formatiert ist, egal wie viele Grafiken drin sind, das wirklich nach Seiten zu zählen. Ich habe noch mal einen Screenshot. Also es macht sehr deutlich und sehr klar, dass Amazon wirklich bis auf die einzelne gelesene Seite genau weiß, wann man wo wie liest.
Und die Autoren danach bezahlt, wie weit die Leser gelesen haben. Na, also das jetzt nur mal notabene, da kommen wir nachher noch mal drauf. Aber das ist halt auch ein eigentlich ganz interessanter Punkt.
Und das ist vor allen Dingen natürlich eine Benachteiligung, muss man auch ganz klar sagen, von Sach- und Fachbuchautoren. Denn Romane, sollen sie gut sein, liest man in der Regel ja ganz durch. Das heißt, die Autoren kriegen mehr Geld. Wenn es aber nur einzelne Seiten sind, die mich im Fachbuch tatsächlich interessieren, reicht ja vielleicht, dann weiß ich genau das. Es ist natürlich da so eine Benachteiligung, weil da wird man wesentlich weniger Seiten lesen.
Rezeptbücher.
Wir haben die Daten auch, welche Leseproben wurden zum Beispiel runtergeladen und welche Bücher wurden danach verkauft? Sicherlich auch ein interessanter Maßstab. Also mit all diesen Dingen, wie gesagt, auch kann man sehr viel machen. Es gab einen Mathematiker namens Jordan Ellenberg, der 2014 beispielsweise, nachdem Amazon natürlich die genauen Daten nicht rausgibt, aber wie gerade gesehen, sind diese Markierungen öffentlich oder waren sie es eine Zeit lang sogar auch auf der Website. Jetzt sieht man sie wirklich nur in den Büchern. Und es gab damals einen Artikel im Wall Street Journal, wo Herr Ellenberg anhand dieser Markierungen auch wieder so eine schöne, bei der Presse beliebte Meldung gemacht hat. Welche Bücher wurden denn tatsächlich zu Ende gelesen? Und was, Shades of Grey nur zu einem Viertel oder so? Immer sehr nett und medial beliebt. Aber man sieht natürlich, dass man auch über diese Drittdaten sehr gut dann auf solche Ergebnisse kommen kann. Dann natürlich ganz klar, wie hat mir das Buch gefallen? Es wird am Ende des Buches gefragt, es wird zur Rezension aufgefordert. Also wir haben hier natürlich auch noch viel mehr auch an Daten, wie man den Inhalt tatsächlich fand. Denn ein Buch zu lesen ist eine Sache, aber es dann wirklich auch gut zu finden, auch nochmal eine andere Sache. Auch hier wiederum sehr interessant, Amazon sagt, und das, die Fälle kennen wir auch, dass Amazon Fake-Rezensionen zum Beispiel versucht auszufiltern. Also auch hier wird mit Algorithmen versucht rauszufinden, oh, das war hier eigentlich der Mann der Autorin oder sonst wie, der diese Rezension abgegeben hat. Also filtern wir diese Rezension aus, selber IP-Nummernkreis. Man weiß es nicht genau, nach welchen Algorithmen Amazon das filtert. aber man weiß, dass Amazon selbst hier versucht, Gefälligkeitsrezensionen auszufiltern.
Ja, ich glaube, da muss man nicht mal auf IP-Range gehen, sondern selber Nachname oder auch selbe Wohnadresse ist relativ offensichtlich. Also das sind ja alles Daten, die Amazon oder halt auch alle anderen Plattformen ohnehin haben. Ne? So Name, Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Also alles, was man
Adressen
schon mal
anlegt. Adressen der Freunde und Bekannten, ja, genau. Denen ich ja freundlicherweise ja. auch was zuschicke, kann ich auch gleich eingeben. Genau. Also sehr viel. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was passiert mit diesen Daten? Bei Amazon, also genau weiß man es nicht, bei Amazon wird man ganz klar sagen, wir kennen Amazon, die Daten werden genutzt und die Daten werden genutzt, um noch mehr Bücher zu verkaufen. Das heißt, das ist ganz klar, in erster Linie wird es darum gehen, anhand dieser Daten bei entsprechenden Gelegenheiten, wie auch immer, entsprechende Bücher vorzuschlagen, die mich auch interessieren könnten. Aber
was? Vielleicht auch nicht nur Bücher. Also ich meine, die Produktrange, die Amazon anbietet, ist ja nun etwas größer auch, also es kann sein, dass es da eben auch zu Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten dann halt kommt.
Also, aber man kann sicherlich mehr machen und man weiß ja, wir alle wissen ja nicht oder wissen es teilweise, wer eben bei Amazon wiederum mitliest. Allerdings müssen wir sagen, traditioneller Buchhandel, da sagen viele, naja, dann gehe ich zum Buchhändler um die Ecke, okay.
Ja, aber das ist ja, der weiß das ja eigentlich schon aus Traditionsgründen ganz genauso. Wenn man jetzt tatsächlich noch seinen alten Stammbuchhändler hat, so die kleine, nicht mal Filiale, sondern das kleine Buchgeschäft, der kennt uns auch beim Namen, der kennt auch oder weiß auch, wo wir wohnen. Dem haben wir wahrscheinlich nebenbei auch alles erzählt, was wir halt, mein Mann hat demnächst Geburtstag, ich brauche da ein Buch oder was auch immer. Also die kennen uns auch. Der Unterschied ist allerdings, das ist einer, der das weiß und nicht gleich 1000 andere, die im selben Werbenetzwerk hängen. Außer man weiß, es ist halt gerade die Klatschtante vom ganzen Bezirk oder vom ganzen Dorf. Dann.
Aber das führte ja dazu, und das wurde auch gerade nachgesagt, interessanterweise, dass viele dann Shades of Grey nicht beim Buchhändler gekauft haben, weil der sie vielleicht kennt, sondern eben lieber in der Digitalausgabe, weil man hier vermeintlich viel anonymer ist. Okay. Ach ja, jemand anderes kriegt auch noch Daten beim Lesen, den sollten wir auch noch erwähnen, beziehungsweise da zeigen wir gleich mal, Adobe kriegt natürlich auch noch Daten, also gerade schon gehört, Adobe, eigentlich auch Anbieter von Photoshop und andere Software, Adobe weltweit noch einer der größten DRM, also Digital Rights Management Firmen, die den Kopierschutz realisieren, vorwiegend den harten Kopierschutz, sodass ich eine Datei nicht auf einem anderen Gerät lesen kann. Amazon DRM ist integriert zum Beispiel in die Tolino-Geräte. Das heißt, selbst damals, als die Deutsche Telekom es noch gemacht hat, gingen so gesehen auch Daten an einen US-Konzern, in dem ich meine Adobe diese gewisse Daten geben konnte. Natürlich sagt Adobe, wir wissen nicht, welche Bücher ihr liest, wir machen nur das DRM, aber glauben wir das?
Okay. Im Nachbarserver haben sie dann übrigens die gesamten Tracking-Daten, was sie so im Netz aufsammeln. Also Adobe hat nicht nur dieses Digital Rights Management und hat nicht nur ein eigenes CRM, sondern hat auch oder betreibt auch eine der größten Werbenetzwerke. Also Adobe Tracking ist eigentlich in sehr vielen, sehr großen Webseiten integriert. Da fallen auch österreichische ISPs drunter, da fallen auch Computerhersteller drunter. Und die geben dann, also man kriegt dann halt so eine lustige Tracking-ID, die im Übrigen in allen Cookies, die man dann auf den ganzen Seiten, wo Adobe Tracking eben eingebaut ist, genauso wie sie es halt findet.
Und wir wissen ja auch, das war spektakulär, 2013 wurde Adobe gehackt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte drei oder vier Adobe-Accounts mit unterschiedlichen Profilen, die nur für Buch-DRMs genutzt waren und alle diese Accounts waren bei diesem Hack dabei. Also insofern auch da wieder zum Thema Datensicherheit. Das ging ja da auch durch die Medien. Und dann kamen ja dann immer diese wunderschönen Meldungen anhand dieser Daten. Das häufigste Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da sage ich immer, naja, logischerweise, bei sowas Belanglosem wie einem Adobe DRM, da gebe ich natürlich ein Passwort wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ein. Warum soll ich mir dann Kompliziertes ausdenken? Es ist ja nichts Relevantes.
Ich hätte da einen Grund, aber da diskutieren wir später.
Ja, also Also es gehen Daten an Adobe, Buchkaufdaten, und die wiederum landen dann irgendwo im Netz. Also da sehr viele Daten beim Kauf und beim Surfen, beim Shoppen und beim Lesen, die hier auf jeden Fall erhoben werden. Und wir kommen zu Kapitel 2. Wir müssen eigentlich auch Leser, Autoren und Daten.
Leser, Autoren und Daten. Die Sache ist, als Autor haben wir jetzt relativ viel oder relativ wenig Daten von unseren Lesern. Zum einen, und das erzähle ich den Autoren, wenn ich jetzt mit denen halt irgendwie einen Workshop mache, auch mal zum Thema sicheres Recherchieren und sowas. Die Sache ist, wenn Autoren sowas machen, oder primär für Self-Publisher ist das interessant, eine Mailingliste anlegen, E-Mail-Marketing eben betreiben. Das heißt, man hat dann schon relativ viele Daten von seinen Lesern, von seinen Stammlesern in seiner Datenbank. Das heißt, da hat man dann vielleicht auch ein Geburtsdatum, weil man dann über Facebook-Seite und so weiter geht. Da hat man dann auch Adressen, wenn man zum Beispiel Gewinnspiele macht und so. Und das sind ja alles, wie wir auch wissen, personenbezogene Daten. Und das wird jetzt für die Autoren auch ganz interessant. Spätestens nächstes Jahr im Mai, Datenschutzgrundverordnung, geht es dann ja auch darum, okay, die Leser haben natürlich auch Rechte. Ne? Also nicht nur wir Autoren haben Rechte, sondern eben auch die Leser haben Rechte. Die können jederzeit einen Autor kontaktieren und sagen, sag mal, ich bin bei dir in der Newsletter, im Newsletter-Verteiler drin, welche Daten hast du von mir? Ne? Und da sind dann, wie gesagt, so Name, Nachname, E-Mail-Adresse und dann halt, was auch immer sich sonst vielleicht auch über Jahre angesammelt hat. Das nächste an der Sache ist, sie haben auch ein Recht darauf, dass solche Sachen gelöscht werden. Und dann geht es dann jetzt auch bei den ganzen selbstständigen Autoren, Self-Publishern und so darum, okay, die müssen jetzt dann aber auch kontrolliert gelöscht werden können. Das heißt, wenn ich dann da irgendwie mein ganzes Zeug noch auf einer Backup-Platte habe und mein Rechner geht irgendwann ein und ich spiele das neu ein und habe dann plötzlich meinen E-Mail-Verteiler von vor einem halben Jahr wieder, das ist dann rechtlich leider nicht mehr so ganz gedeckelt. Also da kommt noch ein ganzes Teil auf uns zu.
Und es wird vor allen Dingen dann auch ein Problem, wenn ich als Autor, der ich ja auch ohnehin nicht viel Geld habe, vielleicht kostenlose Newsletter-Dienste beispielsweise verwende, wie Mailchimp oder wie sie alle heißen, genau. Die natürlich US-Unternehmen sind, alles kostenlos. Auch da beteuern die Unternehmen, dass natürlich hier nichts weitergeht. Aber habe ich überhaupt die Möglichkeit, kann ich überhaupt dafür garantieren, wenn ich meinem Newsletter-Empfänger dann sage, ja, ich habe dich gelöscht, kann ich das überhaupt? Also die Frage müssen wir so mal im Raum stehen lassen. Und wir sehen auch wieder, wenn mehrere Autoren über Mailchimp arbeiten, dann hat Mailchimp natürlich mehr Daten über das Kumulierte, als es der einzelne Autor hat. Also auch das muss man so einfach festhalten.
Genau, soll heißen, wenn man sich als Leser mit derselben Mailadresse eben für mehrere Newsletter einträgt, hat natürlich dann der Newsletter-Provider, gehen wir jetzt von Mailchimp aus, wieder ein komplettes Profil von den Leuten mit dieser Mailadresse. Ne? Also der weiß denn, der liest das, das, das und das und dann kommen dann halt weiter Daten eben zusammen.
Das Gleiche muss man auch den Verlagen sagen, die gerne Facebook-Buttons oder andere Widgets oder Instagram jetzt einbauen. Auch das gibt diesen Firmen also mehr Möglichkeiten und Profile. Also Facebook, Twitter und Instagram, was ja zu Facebook gehört, haben sicherlich mehr kumulierte Daten, als die einzelnen Verlage, einzelne Autoren haben.
Garantiert.
Denn als Autor kriege ich vom Shop gar nicht so viel geliefert. All die schönen Dinge, die wir uns gerade ausgemalt haben, wann ist abgebrochen worden zu lesen, wie häufig wurde gelesen, wurde mein Roman zu Ende gelesen. Diese Daten kriege ich als Autor und auch als Self-Publisher leider von Amazon nicht. Da hält sich Amazon wieder bedeckt, beziehungsweise vielleicht kommt ja irgendwann der Dienst, dass Amazon zwar derzeit den Self-Publishern sehr viel Geld zahlt, aber irgendwann sagt Amazon, Mensch, oh, klar, wir zahlen ja ein bisschen weniger, dafür kriegst du wiederum mehr Daten zurück. Zum Beispiel, wie viel haben deine Leseprobe runtergeladen und dann nicht gekauft? Also musst du vielleicht deine Bücher am Anfang attraktiver gestalten, damit die Leute eher zum Kauf neigen.
Das heißt, das einzige bisschen, was Autoren eigentlich von dieser ganzen Tracking-Maschinerie hätten, kriegen wir nicht mal.
Ja, man kriegt ein paar Daten indirekt. Es gibt zum Beispiel so Websites wie NovelRank, die anhand eben entsprechender empirischer Daten, übrigens für alle Bücher, es muss nicht das eigene Buch sein, man kann einfach die Amazon-ID oder ISBN eingeben und dann bekommt man so in etwa, und das ist mehr oder weniger genau so eine Schätzung, auch über die internationalen Amazon-Shops, wie viel von diesem Buch wohl in letzter Zeit an Exemplaren verkauft wurden. Das ist aber eine Schätzung. Bei Amazon selbst kann ich mich als Autor über die sogenannte Website Author Central auch anmelden, egal ob Verlagsautor oder Self-Publisher. Dann bekomme ich den Verkaufsrang meines Buches zumindest rückwirkend auch nochmal angezeigt, aber leider nicht mehr. Verkaufsrang ist ja unter Autoren immer wieder gern so, da guckt man gerne rein, auch so auf der Website, wo ist mein Buch gerade gelistet. Hier habe ich es dann nochmal genauer. Self-Publisher bekommen noch ein bisschen mehr. Die bekommen tatsächlich, wie man hier sieht, genau angezeigt, wie viele Exemplare wurden an welchem Tag verkauft. Zumindest das sieht man an Stückzahlen. Und wie schon gesagt, wenn ich mein Buch zum Verleih zur Verfügung stelle für Amazon, dann kriege ich sogar eine Auswertung der gelesenen Seiten an den einzelnen Tagen. Also man sieht hier, am 19. Oktober wurden 200 Seiten gelesen. Also von wie vielen Leuten weiß man jetzt aber zum Beispiel nicht genau. Man weiß nicht, welche Seiten. Also all die anderen Daten, die werden mir leider vorenthalten.
Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen Krimi geschrieben und da ist eine ganz blutrünstige Szene, weiß man jetzt trotzdem nicht, da fallen jetzt 90% aller Leser genau an der Szene raus. Wissen wir leider nicht. Also, oder auch Gott sei Dank nicht, je nachdem.
Was natürlich auch immer wieder eine Diskussion ist, auch bei den Verlagen, kann ich anhand der Daten, wann wurde abgebrochen oder wurde überblättert, war das eine langweilige Stelle, kann ich anhand dieser Daten einen besseren Roman zum Beispiel schreiben? Diese Diskussion kommt auch immer sofort. Ich finde, es ist aus zwei Gründen eigentlich Unsinn, obwohl man immer ja dazu neigt, wenn so viele Leute abgebrochen haben, dann muss der Schluss irgendwie spannender werden. Zwei Gründe sprechen in meinen Augen dagegen. Erstens, es ist noch nicht so Usus, man müsste ja dann den gleichen Roman nehmen und einfach ein anderes, neues Ende schreiben, weil ich kann ja den Plot eines Romans nicht unbedingt auf einen anderen übertragen. Da ist schon wieder alles ja ganz anders, andere Figuren, anderes Setting. Das heißt, wir müssten da mit unterschiedlichen Romanvarianten arbeiten, was noch nicht so gang und gäbe ist. Und der zweite Grund ist schlichtweg der, gute Literatur entsteht ja genau dann, wenn vielleicht gegen Lesererwartungen geschrieben wird, wenn der Leser vielleicht sich auch etwas über etwas aufregt, und das kriegen wir manchmal auch in Blogs zu lesen, das fand ich da nicht so gut. Und als jemand, der den Text analysiert, wissen wir aber genau, das ist wichtig. Wenn du den Bösewicht unsympathisch fandest, dann ist ja das genau der Grund. Und wir wissen schlicht auch nicht weg, warum die Leute ein Buch abbrechen zu lesen. Es kann ja auch noch viele andere Gründe haben. Also diese Sache mit dem besten Buch anhand von Leserdaten, das wage ich sehr zu bezweifeln. Wir müssen leider schon im Anbetracht der Zeit auch ein bisschen auf diese Fragestellung kommen. Natürlich. Eins haben wir auch noch als Autor. Natürlich, wir können in die Amazon-Rezension reinschauen. Wir können natürlich sehen, wie Lesermeinungen sind. Und wir können das natürlich auch in gewisser Weise provozieren, wie auch immer. Es gibt Lese-Communities, das hatte ich auch vorhin gezeigt. Goodreads war genannt und ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt eine weitere Community wie Lovely Books, die jetzt in Deutschland, Österreich sehr populär ist, gerade im Unterhaltungsbereich. Auch da kann ich als Autorin sogenannte Leserunden starten.
Oder als Verlag, also gleich dazu. Und da kommen wir jetzt eigentlich, das ist schon quasi ein Sprung zum dritten Kapitel, was in Anbetracht der Zeit auch nicht so schlecht ist. Und zwar wird von Verlagen immer wieder gefordert, du Autorin oder Autor, zeig dich doch mal. Ne? Wir machen hier jetzt mit dir eine Leserunde, du musst dann da nur irgendwie einmal am Tag kommentieren oder du brauchst auf jeden Fall eine Facebook-Seite. Und dann gibt es halt Autoren, die sagen, oder auch Autorinnen, und sagen, eigentlich möchte ich keine Facebook-Seite, aber die Verlagen sagen, nee, das braucht man ganz dringend, sonst verkaufen sich die Bücher nicht.
Also oder der Autor sagt, der Verlag macht nicht genügend für mich, diese Werbeabteilung, oh, ich könnte sie schütteln, jetzt habe ich den schon mal, jetzt muss ich selber aktiv werden.
Genau, das gibt's auch. Das ist halt so die andere Variante mit, okay, ich versuche selber mein Buch zu vermarkten. Die Sache ist, wo sind die meisten Leute? Ja klar, Social Media, Facebook, einige sind dann vielleicht auch auf Twitter, da sind paar Autoren, aber nicht so viele. Also Facebook ist dann nach wie vor so die Plattform, wo man dann in Anführungsstrichen sein muss, um Präsenz zu zeigen, um im Internet irgendwie wahrgenommen zu werden. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie, dass man lokal irgendwo vor Ort ist, Lesungen mit gestaltet, dass man da irgendwie zu Lese- oder Literaturfesten eingeladen wird und so weiter. Das gibt es natürlich auch noch, wo man dann halt physisch präsent ist. Aber im Netz ist es halt primär, bitte kümmere dich doch einfach auch selber um die Vermarktung und mach was auf deiner Facebook-Seite. Mach doch ein Gewinnspiel. Du hast ja auf Facebook ohnehin die ganzen Daten deiner Leser. Die sind ja alle Fans deiner Seite. Und wir schicken ihnen dann da Bücher zu. Oder du hast ja eh selbst welche unterschrieben. Schick du ihnen doch gleich die Bücher zu. Also gleich wieder die Adresse von den Lesern und so weiter.
Also eine wichtige Plattform, eben die erwähnte Plattform Lovely Books. Aber auch hier musst du wieder gucken, Daten und Datenzusammenhalte. Lovely Books präsentiert sich nach außen natürlich als sehr junge, als sehr hippe Firma. Es geht hier sehr viel auch um Unterhaltungsromane. Aber man muss sich bewusst machen, die Firma gehört zum Holzbrink-Konzern und zudem gehören wieder Verlage wie Rowohlt, S. Fischer, Die Zeit, auch das Handelsblatt, Drömerknauer, Kiepenheuer und Witsch und. Also da, klar kann man sagen, es ist ein eigenes Konzernunternehmen, aber man sollte sich immer auch hier bewusst machen, wer gehört zu wem und wer agiert mit welchem Interesse auf welcher Plattform. Ja, auch muss man gerade bei Self-Publishern noch erwähnen, es gibt natürlich auch ein paar Knackpunkte, wenn ich auch anonym veröffentlichen möchte. Das kann ja auch sein, dass ich einen Erotik-Thriller jetzt schreiben möchte, aber ich arbeite hier irgendwie in einer Finanzverwaltung und möchte nicht, dass das alle wissen.
Oder das ganz berühmte, nee, unter dem Namen hast du jetzt die ganze Zeit irgendwelche Cozy Crimes geschrieben. Wenn du jetzt was Blutrünstiges schreiben willst, schreib es doch bitte unter einem anderen Namen, weil sonst kommen deine Leser durcheinander.
Genau. Schwedische Romane bitte nicht unter Heinrich Hintermeier, sondern unter Olg Sörensen, weil die Leser dann schon assoziieren, du bist auch ein Autor, der die Gegend kennt. Also für Pseudonyme gibt es mehrere Gründe. Aber weiterer Hackpunkt, natürlich kann ich ein Pseudonym wählen, aber dann kommt die Frage des Impressums.
Genau, weil Autoren haben auch eine Impressumspflicht, also sowohl auf der Website als halt auch im Buch selber. Na, und wenn man jetzt nicht möchte, dass in seinen 2000, 10.000 Printexemplaren die private Meldeadresse drin steht, muss man sich dann halt schon was einfallen lassen.
Und ja, Impressumspflicht heißt, ich weiß für den deutschsprachigen Bereich, in Österreich wird es ähnlich sein, das ist auf Länderebene geregelt, also nach Bundesländern. Ich sag mal, über den Daumen kann man sagen, ein Impressum muss dazu dienen, dass der Gerichtsvollzieher weiß, wo er die einstweilige Verfügung oder so zustellen kann. Also ladungsfähige Adresse heißt es in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich genau heißt, ist ausschlaggebend. Und das ist immer so ein Knackpunkt. Vorsicht, würde ich sagen, bei allen Autoren vor diesen sogenannten Impressumsdiensten, die es da auch gibt. Denn man sieht leider auch bei seriösen Anbietern, dass gerade Impressumsdienste natürlich auch für Grauzonen genutzt werden und man immer auch nicht weiß, wie lange es diese Dienste noch gibt und wie zuverlässig sie sind.
Und es gibt halt auch einige, die dann zwar in Deutschland den Service anbieten, aber halt hier in Österreich nicht. Also da ist dann, glaube ich, die einfachere Variante, als Self-Publisher zu solchen Dienstleistungen zurückzugehen wie Book on Demand oder sowas, wo dann halt die Verlagsadresse, also Book on Demand, eben dann abgedruckt wird im Impressum und sollte dann halt irgendwie tatsächlich da mal Post hinkommen, wird die dann von Book on Demand direkt an die Autoren weitergegeben.
Zumindest die Variante, die ich mir empfehlen kann. Es gibt die Variante, die meisten machen, sagen, ist mir schlichtweg egal, ich setze die E-Mail-Adresse ins Buch, muss doch genug sein. Rein rechtlich dürfte es wahrscheinlich problematisch sein.
Leider ja.
Okay, wir sind leider schon am Ende. Im Übrigen, wer bei Amazon veröffentlicht und nicht US-Quellensteuer zahlen will, muss auch seine Steuernummer an US-Behörden übermitteln. Auch da die Frage, will man das nicht? Wer es nicht will, vielleicht auch über einen Distributor gehen. Wir könnten jetzt noch groß in Fragen und Diskussionen einsteigen.
Wir haben, glaube ich, noch zwei Minuten. Gibt es denn Fragen? Gibt es Menschen, die jetzt gerade in dieser Sekunde beschlossen haben, ihren E-Reader wegzuwerfen? Ich gucke gerade, ich sehe noch keine Hand.
Wenn ihr Fragen habt Unser jüngstes Hilfemitglied kommt zu euch und bringt euch ein Mikrofon.
Ja, meine Frage geht ein bisschen von dem Thema weg, das ihr hattet, wäre eine allgemeine Frage. Ich frage mich das schon seit Jahren, vielleicht könnt ihr das ein bisschen für mich erhellen. Es gibt schon seit Ewigkeiten dieses Format, nennt sich Internet HTML. Warum muss ein E-Reader-Format gebaut werden, das nicht kompatibel damit ist, das keine Webseiten anzeigt, das nicht eigentlich eine Webseite ist? Weil damit kann man viel mehr machen. Habt ihr eine Idee, warum das so ist?
Weil es geht.
Genau, weil es geht, weil es ein anderes ist. Warum nicht ein neues Format machen? Das Gleiche ist ja auch, es gibt jetzt sozusagen zwei große Formate. Das eine ist das EPUB-Format, was ja auch die Basis ist jetzt für die meisten Tolino-Bücher. Selbst Apple hat ein Derivat von EPUB für die iBooks. Amazon hat wieder ein eigenes Format, schlichtweg, weil Amazon ein eigenes Format haben möchte. Das ist das Mobi oder KF8, das wird da immer wieder weiterentwickelt. Warum das so ist, ich glaube, es sind wieder andere Leute, die da unterwegs sind. Es gibt nochmal andere Details, die da rein müssen. Man müsste ja dem Grund-HTML-Format oder noch dann wiederum zusätzliche Sachen beibringen für die E-Books. Wahrscheinlich, schätze ich mal, hat man Angst, dass dieses große Fass mit dem W3C da aufzumachen, das machen wir lieber noch erstmal mal unser eigenes Format, das geht vielleicht schneller. Aber auch da sehen wir, diese Formate sind immer im Fluss.
Oder Sie haben sich halt bei der Entwicklung von E-Readern gedacht, Sie haben da noch was ganz anderes mit vor oder who knows?
Sorry. Die Diskussion wird ja auch generell geführt. Wir sagen, was brauchen wir überhaupt E-Reader? Was brauchen wir überhaupt proprietäre Software? Warum können wir nicht im Browser lesen? Aber auch diese These, die ja Sascha Lobo auch sehr vertreten hat, hat sich bislang noch nicht durchgesetzt. Es lesen doch die meisten entweder auf Tablets, iPhone, Mobilgeräten oder auf den speziellen E-Readern.
Haben wir noch eine Frage?
Ja, also ich habe von der Regie erfahren, wir dürfen ein bisschen überziehen.
Ach, gucke.
Das werden wir hemmungslos ausnutzen. Weitere Fragen bitte. Nutzt die Gelegenheit.
Gibt es dann im Raum hier Menschen, die self-publishen vielleicht oder wollen?
Ich hätte noch eine ganz kurze Frage. Zu der letzten Sache, also relativ am Ende, das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, wegen der Steuernummer für Autoren bei Amazon. Wie war das nochmal? Also was ist, wenn man keine Steuernummer hat und bei Amazon self-publishen will?
Also eine Steuernummer hast du ja auf jeden Fall. Also das muss jetzt keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sein, sondern du hast ja im Zweifelsfall, wenn du jetzt nicht selbstständig bist, halt deine normale Steuernummer, die dann halt irgendwie anfängt mit, welches Finanzamt für dich zuständig ist, hier in Österreich zumindest.
Aber tatsächlich, auch da wandelt und ändert sich sehr vieles. Amazon hat manchmal komplett das Veröffentlichen eines Buches unterbunden, wenn man nicht seine Steuernummer angegeben hat. Jetzt ist es aktuell noch so, dass man die Steuernummer angeben, also seine deutsche, österreichische Steuernummer angeben muss, damit man bei Verkäufen über Amazon.com nicht, ich glaube, 30% Quellensteuer an die US-Behörden zahlen muss. Dass man sich also ausweist, dass man hier ein steuerzahlender Bürger ist. Deswegen fragt Amazon nach der Steuernummer, die kann man dort eingeben, dann wird bei Verkäufen über Amazon.com nicht die Steuer von den US-Behörden abgezogen. Also wer sehr viel Verkäufe hat in den USA auf Amazon.com, was in einem deutschsprachigen Bereich, bei einem deutschsprachigen Titel eher weniger der Fall sein wird, aber wenn das so ist, dann
jetzt
sollte
auch
man
vielleicht die
Nummer
ganz
angeben.
Kurz.
Und das ist aber was die Behörden natürlich wiederum in den USA verlangen. Das heißt, man gibt das ein, es wird automatisch das Formular dann ausgefüllt und gut ist. Aber das war auch vor Jahren mal wahnsinnig kompliziert. Da musste man diese Nummern sich selbst darum kümmern. Da hat Amazon es noch nicht übernommen, wenn man so will. Da war das noch wahnsinnig komplizierter. In meinen Augen hat sich's kaum gelohnt. Jetzt erfolgt es zwar digital, aber ich muss diese Nummer preisgeben, also, wenn ich nicht so viel zahlen möchte.
Genau, und der Grund, warum man eigentlich überhaupt self-publishen möchte, mal abgesehen davon, dass es extrem mühsam ist, sich einen Verlag zu suchen, wenn man da nicht gerade zufällig beikommt, ist die Sache mit dem, also ich habe mehrere Bücher halt auch bei Verlagen publiziert und von den, ich glaube, 12,50, die das Ding in Deutschland kostet, 12,90 in Österreich, kommen bei mir pro Exemplar ungefähr 80 Cent an. So. Das heißt, von den 12,90, die ihr gezahlt habt, wenn ihr das halt entweder bestellt habt online, bei egal welcher Plattform oder halt auch hier im Buchhandel, ist das halt verhältnismäßig wenig. Wenn man jetzt bei Amazon direkt...
Das war der Verlagsfall jetzt.
Das war der Verlagsfall, ja. Also das ist so Verlag, 12,90 Euro fürs Buch, 80 Cent bei mir. Bei Amazon sieht das Ganze dann halt ein bisschen anders aus von der Gewichtung. Da gibt es dann auch noch zwei Modelle. Entweder man sagt, man macht es bei Amazon und diversen anderen Plattformen. Da kommt dann ein bisschen weniger bei rum. Irgendwie 30% ist, glaube ich, gerade. 35. Und wenn man sagt, man macht Amazon only, bekommt man für das verkaufte Buch immerhin, ich glaube, 70%.
Ja, du machst bei Amazon oder Tolino, ist genau gleich. Dann kriegst du in einem gewissen Preisbereich, muss ich sagen, etwa 70%, was unheimlich viel ist im Vergleich zum Verlag. Der andere Fall, den du meinst, bei anderen, wenn ich jetzt noch einen Dienstleister einschalte, dann will der auch wiederum was, dann geht natürlich noch ein bisschen was weg.
Das auch.
So gesehen ist ganz klar, klingt das wahnsinnig gut, zu diesen direkt als Autor zu den Dienstleistern zu gehen, aber wie ich schon sagte, niemand weiß, wie lange diese Konditionen dann so bleiben, was da genau passiert. Oder ob es andere Modelle gibt. Amazon, wir wissen es auch im anderen Bereich, ist ja sehr findig, nicht direkt Dinge zu kürzen, sondern schlichtweg das Modell leicht zu ändern oder gegen gewisse Daten dann Sachen bereitzustellen. Und dann kriege ich halt weniger Geld, aber vielleicht ein paar Daten zurück.
Genau, und halt solche Sachen wie, wenn das Buch halt nicht verkauft, sondern eben in diesem Leihmodell dann drin ist, werde ich dann halt auch nur nach Anzahl gelesener Seiten bezahlt. Also das ist ja auch dann schon wieder so ein Ding, wo es ein bisschen runtergeht von der Attraktivität her. Aber das ändert sich halt auch wirklich ständig. Also was jetzt vor einem Jahr auf zum Beispiel Amazon oder einer anderen Plattform war, ist jetzt dann mittlerweile auch schon überholt.
Weil, wie gesagt, Self-Publisher auch sehr findig sind. Also es gab eine Zeit lang sogar die Möglichkeit, dass man tatsächlich irgendwelche Fake-Bücher online stellen konnte, die Nonsens-Text enthielten, 3000 Seiten lang waren. Und ganz am Anfang konnte man tatsächlich dann so einen Link setzen in diesem Buch, dass man zur Seite 3000 gesprungen ist. Da hat Amazon es noch nicht gemerkt. Und man hat wahnsinnig viel Geld bekommen. Also es wird natürlich umgekehrt genauso immer wieder versucht, diese Dinge auszutricksen, gerade wenn es um Geld geht.
Ja. Haben wir noch Zeit für eine Frage?
Eine allerletzte Frage geht sich noch aus.
Gibt es noch eine?
Wer möchte die Frage stellen?
Wer hat jetzt mittlerweile beschlossen, seinen E-Reader wegzuwerfen?
Oder sich einen zu kaufen?
Ja, vielleicht soll ich erst fragen, wer einen hatte.
Wer hatte bis vor 5 Minuten einen E-Reader?
Wer liest denn digital auf Tablet oder E-Reader? Fragen wir ganz genau, sind doch...
Ja, so
mal abgesehen von Website-Surfen und so. Und
ungefähr Facebook. Ein Drittel, würde ich sagen, ja. Ne? So von den Menschen hier im Raum. Ja. Hm?
Also. Ja.
Wenn keine Fragen mehr sind, dann...
Danken wir recht herzlich fürs Kommen, fürs Zuhören. Und wenn noch Fragen sind, wir sind erreichbar. Ich unter @literaturcafé.
@karzotzmann, also bei Twitter. Genau. Facebook-Seite habe ich zwar, Hashtag aus Gründen, wir haben es ja vorhin gehört, aber da lese ich, glaube ich, so einmal im Monat rein. Also wenn ihr was wollt, kommt bei Twitter oder einfach gleich hier.
Genau. Oder literaturcafé.de.
Genau. Dankeschön.
Ciao.